Die Verordnung über künstliche Intelligenz oder auch KI-Verordnung, KIVO oder auf Englisch EU-AI-Act, ist ein Rechtsakt der Europäischen Union zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Sie gilt bereits seit dem 21. Mai 2024 für alle Unternehmen, die irgendwie mit KI arbeiten. Also auch für niedergelassene Dermatologen und Dermatologinnen. Schockschwere Not? Keine Panik. Wir haben uns dafür eine Expertin geschnappt und sie mit Fragen gelöchert. Aber hört selbst. Ich bin Christine von Juderm. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser heutiger Gast, der war schon mal da, nämlich in Folge 3. Und da ging es um künstliche Intelligenz und Ethik, sowohl allgemein als auch Ethik und KI in der Medizin. Und heute haben wir sie wieder da. Das Thema ist zwar ein Teil von dieser KI-Ethik-Irgendwie-Geschichte, aber wir gehen gleich ein bisschen genau drauf ein. Jetzt aber erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Frau Professor Dr. Kerstin Frechel. Hi.
Vielen Dank, liebe Christine. Schön, wieder hier zu sein.
Ich sage am Anfang immer einmal den ganzen langen Titel, aber wer uns regelmäßig zuhört, der hat die dritte Folge auch mitbekommen und weiß, dass wir uns natürlich wie auch mit allen anderen in unserem Podcast duzen. Und als Co-Moderatorin habe ich heute die Thyra an meiner Seite. Hallo, liebe Thyra.
Hallo, ihr Lieben.
Und Thyra, sag du noch mal, worum geht es eigentlich heute genau und warum haben wir die Kerstin dafür ausgesucht?
Gerne. Es geht um den EU AI Act und wir wollen Kerstin, die gleich noch ein bisschen erzählt, was sie sonst so im Alltag macht, fragen, warum gibt's den? Wer hat den eigentlich aufgestellt und gib uns mal eine kurze Definition darüber. Aber Kerstin, vielleicht erst einmal nochmal, was machst du sonst im Alltag?
Also gewöhnlich bin ich vor allem Professorin für Digitalisierung und Wirtschaftsethik an der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein. Meistens mit Standort Flensburg, aber ich pendel auch gerne mal nach Kiel. Und da lehre ich dann eben vor allem Digitalisierung und wirtschaftliche Aspekte und Wirtschaftsethik natürlich. Aber ich bin auch viel unterwegs zu KI natürlich und KI-Ethik. Und ich habe ja das große Glück, in genau dieser Zeit zu leben, wo sich plötzlich Gott und die Welt interessieren für KI und Ethik oder zumindest KI. Dank ChatGPT nutzen das jetzt ja alle und dementsprechend bin ich gefühlt fast zweimal wöchentlich momentan auf verschiedenen Veranstaltungen. Letzte Woche zum Beispiel Vereinbarkeitsfestival in Flensburg, wo dann auch gefragt wurde, wie hängt denn KI und Vereinbarkeit zusammen? Oder kommende Woche haben mich ein paar Parteien angefragt, um ihnen zu erklären, wie KI eigentlich funktioniert und auf was man aufpassen muss in der Gesellschaft, wenn man das einführt und nutzt. Und ja, also momentan ist mein Alltag gut gefüllt.
Super, und wir wollen auch die Abende füllen, denn wir treffen uns heute Abend hier zu dem Thema. Und zu meinen Fragen nochmal. Also der EU AI Act, erzähl mal, was ist das? Wer macht das? Seit wann gibt es den?
Ja, das macht die EU. Und sie sagt, das ist der erste große Gesetzentwurf zur künstlichen Intelligenz überhaupt ist. Das gibt es seit dem 1. August 2024. Da ist das eingeführt worden. Es gibt aber auch ähnliche Entwürfe in China und auch in den USA. Also so ganz singulär ist es dann doch nicht. Aber ist schon eine große Absprache in Europa dazu, wie man mit KI umgehen soll. Und es ist grob so ein risikobasierter Ansatz. Also es gibt da vier verschiedene Stufen. Eine Stufe, die Verbotenes regelt, was wir gar nicht machen dürfen. Dann eine Hochrisikostufe und da, kleiner Spoiler, fällt ganz viel rein, was die Medizin und Dermatologie macht. Und dann kommt eine Stufe, wo man einfach nur ein paar Sachen beachten sollte und eine, wo man gar nicht großartig viel auf Dinge aufpassen muss. In diese Stufen ist das unterteilt. Und gibt dazu dann auch Regeln, vor allem Schulung auch, aber auch Transparenz und Kennzeichnungspflichten, um, das ist das Ziel des Ganzen, die Bürgerinnen und Bürger der EU zu schützen, ihre Privatsphäre, ihre Gesundheit, die Demokratie an sich und so weiter und so fort. Also ich finde, es ist im Grunde eine sehr gute Gesetzgebung, weil wir ja auch in den letzten Monaten erfahren haben, wie negativ sich KI auswirken kann. Und in der EU sind wir dank DSGVO und jetzt EU AI Act davor theoretisch geschützt. Wir müssen es nur noch richtig gut umsetzen.
Ja, das muss noch jeder verstehen und davon hören. Und jetzt hast du schon gesagt, dass medizinische Systeme ganz häufig eben Hochrisikoanwendungen sind. Und was heißt das jetzt für uns in der Praxis? Also zum einen muss ich den Patienten immer sagen, ich setze jetzt hier KI ein und darf ich das überhaupt und was bedeutet das?
Also dürfen tut ihr das auf jeden Fall. Und es gibt ja auch viele Anwendungen, die bereits in der Medizin auch genutzt werden. Mole Finder und ähnliches. Also gerade in der Dermatologie wird da ja schon sehr viel genutzt, weil die so wunderbar dafür taugt. Also es gibt so viel schöne Daten in der Dermatologie, die vielen, vielen Bilddaten, die sich einfach super dafür eignen, sich das alles anzugucken. Also Fotofinder und digitale Videodermatoskope. da gibt es so viel. Und das dürft ihr natürlich weiter einsetzen, ganz klar. Und jetzt kommt aber eben auch noch sowas dazu wie Copilot und vielleicht die Verwendung von ChatGPT, um mal kurz eine Frage zu stellen. Und das darf alles auch weiter eingesetzt werden. Was es jetzt schon gibt und was bitte beachtet werden sollte, ist, dass es schon eine Schulungspflicht gibt. Die gibt es schon seit Februar 2025. Seit da sollte bereits jeder, der in irgendeiner Form KI einsetzt, eine Schulung durchlaufen haben zu, wie funktioniert KI, welche Rolle hat KI bei mir in der Praxis, was sind die Probleme, die durch KI auftreten könnten. Und da sind die Umfragewerte, wer das bisher gemacht hat und wer nicht. Also das sieht ziemlich schlecht aus bisher. Das scheint den meisten nicht bekannt zu sein, dass sie eine Schulung gemacht haben müssten. Das ist ähnlich wie mit DSGVO. Das muss dann auch jährlich geschult werden. Also es gibt dann Auffrischungsschulung. Momentan gibt es nur also die Schulungspflicht und es wurden gerade die Fristen nach hinten rausgeschoben. Das ist eine gute Nachricht vielleicht für alle. Es gab gerade eine sogenannte Omnibus-Gesetzgebung und da wurden einige Sachen nach hinten verschoben, weil Deutschland noch nicht ganz so weit ist mit seinen Behörden und Aufsichtsplänen. Und deswegen sind die Strafen und die Gesetzgebung zu den Betreiberpflichten, unter die dermatologischen Praxen fallen werden, nach hinten rausgeschoben. Also bis jetzt nur die Schulungspflicht. Der Rest kommt dann August 2026 und Dezember und in 2027 kommt noch ein bisschen was.
Auf die Schulungspflicht und überhaupt auf diese Schulung gehen wir gleich mal noch ein bisschen genauer ein. Ich würde aber vorher gern was aufgreifen, was du gerade gesagt hast, nämlich jeder, der KI einsetzt oder anwendet. Jetzt ist das in der dermatologischen Praxis relativ klar. Du hattest ein paar Situationen, Gerätschaften, Technologien genannt. Ich würde noch mal gern einen Schritt zurückgehen und überhaupt die Frage stellen, ist uns immer bewusst, wann und welche KI wir gerade benutzen, ob wir gerade eine KI benutzen, auch im privaten Alltag? Können wir das überhaupt noch immer bemerken und entsprechend damit umgehen?
Sehr gute Frage. Und die Antwort ist wahrscheinlich nicht, nee. Weil KI jetzt integriert wird in ganz viel andere Software, die wir gewohnt sind, die schon funktioniert hat vor KI. Also zum Beispiel Navigation gab es auch vor KI. Jetzt ist da KI mit drin. Empfehlungssysteme bei Amazon oder Spotify gab es schon auch ohne KI, ist jetzt KI drin. Google-Suche war vorher ohne KI, ist jetzt automatisiert KI mit drin. Aber auch wenn man andere Software einsetzt, also viele Arztpraxissysteme haben jetzt auch KI integriert und die haben vorher natürlich auch ohne KI funktioniert und wir nutzen einfach die Software weiter oder die Geräte wie unser Handy nutzen wir einfach weiter. Und jetzt ist da KI mit drin, weil KI das verbessern kann, bessere Ergebnisse, vor allem individualisiertere Ergebnisse geben kann. Also es ist schon eine Verbesserung, aber es hat sich halt KI mit reingeschlichen und das ist ein Teil dieser Schulungspflicht. Wenn man nicht weiß, dass KI mit drin ist, dann kann man teilweise die teilweise merkwürdigen Ergebnisse nicht richtig einordnen. Und dieses digitale Souveränität und digital Literacy wird das auch genannt, das soll man eben haben. Also privat braucht man das nicht. Privatpersonen sind nicht verpflichtet, irgendwas zu lernen. Da wäre das natürlich auch nice, aber brauchen wir nicht. Aber wer im beruflichen Kontext damit umgeht, der ist jetzt in der EU verpflichtet, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil es eben überall ist.
Da nochmal drauf zurückzukommen, ist es heutzutage überhaupt noch legitim oder nennen wir es, wie wir es wollen, sinnvoll, KI grundsätzlich abzulehnen, weil ich Angst davor habe, nicht weiß, wo meine Daten landen, mit KI nicht umgehen möchte, kein Vertrauen habe und so weiter? Oder würdest du sagen, Leute, findet euch damit ab? Es ist überall. Das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört.
Ja, du kennst mich ja ein bisschen. Also mit einer Nein-Antwort kriegst du aus mir fast nie raus. Es kommt drauf an. Also, wenn man damit umgehen kann und die Ergebnisse richtig einordnen kann und so ein bisschen versteht, wie die Technik dahinter funktioniert, dann würde ich sagen, gibt es keinen Grund, das nicht zu nutzen. Ich denke, jeder und jede kann Vorteile daraus ziehen, privat und auch beruflich. Es gibt ganz viele tolle Anwendungen. Es gibt auch gute Gründe, es nicht zu nutzen. Also Ressourcenverbrauch ist auf jeden Fall einer. Es kostet deutlich mehr, ChatGPT oder Claude oder LeChat was zu fragen, als eine Google-Suche, wenn man die KI ausstellen würde, einfach durchzuführen. Oder vielleicht auch mal das eigene Hirn zu benutzen. Also man muss nicht für alles immer KI verwenden. Da kann man schon auch ein bisschen restriktiver vielleicht sein. Und ich finde es sehr wichtig, dass man sich der Gefahren und der Begleitumstände einfach bewusst ist, mit denen KI einhergeht. Also dass es ein paar eingebaute Probleme, gerade in Large Language Models wie ChatGPT und Claude gibt, dass die nicht immer richtige Antwort geben, dass es Halluzinationen gibt, dass es Vorurteile darin gibt, die aus unseren Daten entstehen. Also es gibt ein paar Dinge, die sollte man einfach wissen. Ansonsten kann man schon auf den falschen Pfad gelockt werden und dann kommt dabei Unfug raus. Und um das zu umgehen, braucht man halt ein bisschen Wissen. Und ja, deswegen, wenn man sich ein bisschen Wissen in den Kopf tut, denke ich, schadet KI nicht. Dann kann man es richtig einschätzen. Wenn man aber überhaupt nichts dazu gelernt hat oder wissen möchte, dann kann KI durchaus auch negative Konsequenzen haben.
Das erinnert mich so ein bisschen an das Thema auch Gesundheitserziehung, dass wir sagen, eigentlich müsste das jeder Bürger müsste da eine gewisse Grundkenntnis haben. Und wir haben das in unserem letzten Gespräch auch gehabt, dass wir gesagt haben, nicht ins kleinste Detail, aber es muss sich jeder ein bisschen damit auseinandersetzen, weil das eben einfach in unserem Alltag ist. Christine hat es gerade eben schon so ein bisschen angedeutet und ich wollte das jetzt gerade noch mal ein bisschen auf die medizinische Schiene bringen, weil wir ja auch in unserem Podcast mit Uli Morwitz zum Thema Psoriasis-Behandlung hatten, dürfen wir Patienten Therapien vorenthalten? Und da frage ich mich jetzt gerade, ist es unethisch, wenn wir Patienten KI vorenthalten, obwohl wir wissen, dass die zum Beispiel eine bessere oder eine besonders gute Entscheidung treffen könnte?
Ja, und ja, sehr gute Frage. Es gibt einfach sehr gute, gerade im Dermatologiebereich gerade, sehr gute Anwendungen, wo die Ergebnisse der KI in Tests immer wieder leicht über denen der Fachärztinnen und Fachärzte liegen. Also in manchen Anwendungen ist es einfach schon sehr, sehr gut. Und in manchen Ländern ist die Ausstattung mit Dermatologenpraxen einfach nicht so gut. Also da gibt es nicht so viele von denen. Und bevor jemand zu lange mit einer Krebsvorstufe rumläuft, ohne das zu wissen, wäre es doch besser, wenn eine kostengünstige KI da zumindest schon mal darauf hinweisen würde, dass man sich das mal angucken müsste. Also ja, ich denke, man sollte es zum Wohle der Patientinnen und Patienten an den richtigen Stellen richtig einsetzen. Aber da muss man eben auch genau wissen, wo man es einsetzen darf und nicht. Also zum Beispiel Diagnosen sind natürlich verboten und da müssen wir auch weiterhin unbedingt natürlich die Menschen im Prozess halten. Aber es kann so viel Wissen auch zur Fortbildung von Dermatologinnen und Dermatologen geben. Also die auch nochmal einfach deutlich schneller recherchieren können, wenn sie etwas aus einer Fortbildung noch im Hinterkopf haben, nicht mehr genau wissen, was das war. Das würde ich jetzt nicht unbedingt in ChatGPT oder sowas machen, aber Elicit zum Beispiel hat ganz viele Fachartikel und da kann man sich dann Sachen auch großartig zusammenfassen lassen. Also es gibt so viele schöne Tools, die dann auch das Wissen von Ärztinnen und Ärzten anreichern oder eben auch Patientinnen und Patienten helfen, Dinge besser zu verstehen, dieses ganze Fachvokabular zu verstehen und zu verstehen, warum sie sich an manche Behandlungspläne vielleicht wirklich halten sollten oder wie Prävention besser funktioniert. Also Ärzte haben ja auch nicht immer endlos viel Zeit und ich kenne es von mir selbst, dass ich dann teilweise rausgehe und nicht so viel verstanden habe und den Arzt und die Ärztin ja auch nicht nerven möchte. Und Ja, gerade hier in Dänemark kriege ich dann halt hinterher das alles digital mitgeteilt und kann dann das in eine KI natürlich anonymisiert eingeben und kriege das dann erklärt. Und warum solche wunderschönen Sachen, die wirklich Win-Win sind, also wovon alle einen Benefit haben, nicht nutzen?
Ja, absolut. Du hast eben eigentlich schon das Thema Patientensteuerung angesprochen, ein paar Sätze zurück, dass du gesagt hast, ich gebe das mal ein, was könnte das sein? Wäre es möglich, dass das ein Hautkrebs ist? Muss ich damit schnell zum Arzt? Das ist ja genau das, was Zukunftsmusik bei uns ist und gar nicht mehr so weit entfernt ist, weil jetzt ist die Facharztdichte und der Facharztzugang noch groß und noch da, aber das wird in Zukunft sicher ändern und dann werden wir diese Systeme dafür sicher einsetzen müssen. Also ja.
Ja, und genau, und da müssen wir dann eben anfangen aufzupassen. Wir können nicht, also es wird nicht reguliert werden, was Menschen privat mit ihren KIs tun. Also wenn die dann ihre Flecken fotografieren und irgendwo hinschicken, ist das außerhalb des EU-AI-Acts und auch außerhalb der Hand der Dermatologinnen und Dermatologen natürlich. Aber die kommen dann mit einem gewissen Vorwissen oder einem vermeintlichen Vorwissen in die Praxen, sind gewiss auf gewisse Weise vorbereitet und konfrontieren damit dann ja auch ihre Ärztinnen und Ärzte. Und auch damit sich auseinanderzusetzen, wie gehe ich damit um, wenn die jetzt sich selbst schon ihre Diagnose gestellt haben und schon fast ein Skalpell selbst in der Hand haben. Also was mache ich dann damit? Und dann auf der anderen Seite, wenn die mir sagen, ja, guck mal, ich habe das hier in ChatGPT eingetragen, mach doch mal selbst. Also mit das Gefährlichste eigentlich in der Arztpraxis sind gar nicht die Hochrisikoanwendung der Medizinsoftware, sondern dann ChatGPT auf dem Privathandy der Ärztin oder der MFA. Und wenn ich da dann nämlich also zum Beispiel eine Spracheingabe mache und dann ein Name mit drin ist oder persönliche Daten mit drin sind, das ist dann das, was richtig teuer werden kann.
Ach, und das regelt der EU-AI-Act?
Ja, das regelt er jetzt schon. Aus dem EU-AI-Act entstehen momentan aber noch keine Strafen, weil wir da alle Länder in Europa so ein bisschen zeitlich hinterher sind und das eben gerade verschoben wurde. DSGVO greift da aber schon und wir dürfen auf gar keinen Fall persönliche Daten, medizinische Daten und persönliche Daten in ein Large Language Modell wie ChatGPT eingeben, weil die Server in den USA stehen und das verstößt gegen so ziemlich alles, was wir machen könnten, also da dann solche Daten einzugeben. Und das würde dann auch Teil einer solchen Schulung sein, also was darf ich wo eingeben und was nicht. Und wenn ich das jetzt aber unbedingt doch möchte mit einem Large Language Modell sprechen, mit Nennung des Patientennamens und vielleicht auch Serienarztbriefe rauszugeben, gibt es dafür auch Möglichkeiten. Das ist dann, dass der Server in der eigenen Praxis im Grunde stehen muss oder zumindest auf einem gut gesicherten Server in Deutschland, am besten mit einem europäischen Large Language Modell dann auch. Also das ist alles Teil dieser Schulung. Und deswegen finde ich es auch nach wie vor sinnvoll, dass diese Schulung, also die sind schon verpflichtend, aber die Strafen, die nur aus dem EU-AI-Act resultieren und nicht auch DSGVO oder generell Arzthaftung, die kommen dann erst schrittweise in den nächsten 1-2 Jahren.
Ich würde gerne mal zwei Begrifflichkeiten klären, weil die relativ häufig vorkommen und damit uns alle auch weiterhin folgen können. Und zwar hast du vorhin schon einmal das Wort halluzinieren gesagt. Nur, dass du mal einmal kurz erklärst, was ist damit gemeint, wenn man das sagt?
Large Language Models basieren darauf, dass sie aus sehr, sehr vielen Daten überlegen, was statistisch, stochastisch die wahrscheinlichste Antwort ist. Und wir haben da kein bewusstes Gegenüber. Und das ist auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass man nicht denkt, man hat ein empathisches, intelligentes Gegenüber, sondern diese künstlichen Intelligenzen dieser Art greifen auf riesige Datensätze zurück und zerlegen unsere Fragen erstmal in sogenannte Tokens. Also die gucken sich gar nicht wirklich an, was wir gefragt haben und verstehen das, sondern zerlegen schon unsere Fragen einfach in Silben und schauen dann, was auf diese Silben gewöhnlich in den Texten, aus denen sie gelernt haben, also zum Beispiel das Internet, was darauf gewöhnlich geantwortet wurde, also was als darauf gewöhnlich folgt. Das heißt also, sie plappern nach, was die gewöhnlichsten Wortfolgen sind. Und daraus ist der Begriff Halluzination oder auch stochastischer Papagei, wird auch oft gesagt, entstanden. Und Halluzinationen bedeuten eben, dass wenn jetzt zum Beispiel Claude oder ChatGPT keine vernünftige Antwort finden in ihrem Datensatz, auf dem sie trainiert wurden, dann sind sie trotzdem so trainiert, dass sie immer eine Antwort ausgeben. Also die werden ganz, ganz selten eigentlich nie sagen, ich weiß es nicht. Sondern sie sagen dann eben das Nächstwahrscheinliche, was ihnen aus ihren Trainingsdaten ausgespuckt wird. Und das kann dann gerade bei Fragen, die selten aufkommen, wie zum Beispiel, wenn man nach Personen fragt. Wenn ich frage, was ist die Lieblingsfarbe von Christine Rosenow? Dann weiß das ChatGPT nicht, weil wahrscheinlich steht das nirgendwo im Internet. Aber es wird dann sehen, Lieblingsfarbe und vielleicht noch Christine, der Name ist ja auch nicht ganz selten, den gibt's im Internet. Und dann wird es in seinen Trainingsdaten gucken, was folgt denn auf die Wortkombination Christine und Lieblingsfarbe am häufigsten. Und dann wird da der Wahrscheinlichkeit nach blau rauskommen. Also wird es antworten auf die Frage, was ist die Lieblingsfarbe von Christine Rosenow? Christine Rosenows Lieblingsfarbe ist blau.
Und das Gefährliche daran ist, das habe ich selber schon erlebt, die KI antwortet dir nicht etwa wahrscheinlich oder am wahrscheinlichsten ist und so weiter, sondern die sagt im Brustton der Überzeugung mit einem gigantischen Selbstbewusstsein in Stein gemeißelt, das ist die richtige Antwort. Ich glaube, das ist echt massiv gefährlich.
Ja, aber da müssen wir auch aufpassen zu trennen. Also wir sagen jetzt die KI und damit meinen wir jetzt sowas wie ChatGPT, also ein Large Language Modell, das auf großen Datensätzen gelernt hat und immer den nächsten Token nach Wahrscheinlichkeit ausgibt und durch ein neurales Netz gelaufen ist, durch ein Neural Network, wo Wahrscheinlichkeiten errechnet werden. Und diese Technologie funktioniert so. Fotofinder und andere Technologien, die auch künstliche Intelligenz nutzen, basieren auf etwas anderen technischen Formen der künstlichen Intelligenz, die diese Halluzinationsprobleme in der Form nicht haben. Also da können wir gerne nochmal einen Tagesworkshop zumachen, welche Vor- und Nachteile diese unterschiedlichen künstlichen Intelligenzen haben. Aber für all diese Large Language Modelle wie ChatGPT, Gemini und Claude gilt das, was du gesagt hast. Die haben Halluzinationen und die sind aber auch so trainiert. Die sollen etwas ausgeben, die sollen kreativ sein. Man kann das auch einstellen, das nennt sich Temperatur, wie sehr sie kreativ sein sollen und wie sehr sie bei ihren, also sich sicher sein sollen, dass das wirklich so ist. Und wenn man eher wissenschaftlich arbeitet, stellt man die Temperatur natürlich niedrig ein und sagt, sei ihr bitte sehr sicher. Wenn man aber kreativ schreiben möchte, wenn man Romane oder Gedichte schreiben möchte, dann ist es ja wunderschön, wenn da was Neues rauskommt und nicht immer wieder das Gleiche. Also dafür ist diese Technologie gemacht und dafür taugt sie sehr, sehr gut.
Und damit, liebe Kerstin, hast du meine zweite Frage vorweg beantwortet, denn der zweite Begriff, um den es mir ging, war Large Language Model in Abgrenzung zur KI. Denn das wird ganz oft genannt, aber wenig voneinander so ein bisschen, ja, wie gesagt, abgegrenzt. Also vielen Dank dafür. Ich wollte gern für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das einfach mal klarstellen, dass wir da über was wir hier eigentlich sprechen. Vielleicht unterbreche ich dich nachher auch noch ein, zweimal wegen irgendwelcher anderen Fremdwörter.
Aber Christine, das zeigt ja eigentlich auch wieder, dass wirklich jeder zumindest ein Grundwissen haben muss, um das zu verstehen und das auch zu nutzen. Und das
genau.
Hoffentlich wird das auch in Schulen vermittelt, weil genau das passiert ja, dass die das nur noch nutzen und das befragen. Und ich finde es jetzt gerade fast wieder schade in Deutschland, dass es schon wieder eine Verpflichtung gibt für so eine Schulung, dass man nicht Freude hat, zu sagen, jeder muss diese Kompetenz haben und jeder hat vielleicht auch den Drang, das zu verstehen und im Rahmen seiner Möglichkeiten natürlich.
Man kann sich ja trotzdem nur noch freuen. Also wenn die Schulung nicht bis jetzt gehalten hat, glaube ich, gab es auch ein bisschen Freude und ein bisschen.
Doch, das ist schön. Ich glaube, wenn du die Schulung hältst, dann glaube ich auch, ist das Freude, dass man sagt, ich verstehe ein bisschen mehr oder ich bin verwirrt, aber auf einem anderen Niveau. Das ist ja auch manchmal schon eine schöne Erkenntnis nach irgendwelchen Schulungen. Aber das glaube ich, das ist wichtig, nicht nur für uns in den Praxen, sondern eben für alle und für das Umgehen mit diesen ganzen Tools im Alltag. Und jetzt habe ich mich aber so gefragt, das ist vielleicht auch so was Persönliches, wenn mir jetzt so verpflichtend so eine Schulung aufgedrückt wird, dann habe ich schon gleich ein klein bisschen weniger Spaß dabei. Und jetzt frage ich mich, ist das eigentlich, oder würdest du sagen, dass wir das alles so regulieren? Das machen ja aber nicht nur wir in Europa. Du hast gesagt, die USA und China machen es auch mit einem anderen Ansatz. Ist das eine Innovationsbremse, wenn man sagt, das ist jetzt, gibt wieder eine Regel und mach's nicht so doll und mach's nur so und so? Oder würdest du sagen, nee, das schafft auch Vertrauen, das ist ein richtiger Booster fürs Vertrauen in die KI, wenn man weiß, das hat auch ein paar Regularien und ist geregelt alles in Deutschland?
Ja, da würde ich auch wieder sagen, ist so eine, es kommt drauf an, Antwort. Ich finde, dass es richtig ist, einen Gesetzesrahmen hierfür zu haben, weil einfach auch sehr viel Dinge mit KI passieren können, die vorher so nicht passieren könnten. Also was zum Beispiel diese Omnibus-Gesetzgebung auch gerade nachgezogen hat, ist, dass diese Apps, die es zum Beispiel in Grok gibt, die dann Personen einfach ausziehen, also wo man ein Foto hochlädt von irgendwem und dann wird diese Person mal nackt gemacht und ein Video davon gemacht, wie die durch die Gegend läuft. Das ist jetzt in der EU auch unter verbotene KI eingeordnet worden, verbotene KI-Praktiken. Und das finde ich richtig. Und ohne den EU AI Act wäre das weiterhin vollkommen okay und erlaubt. Genau sowas wie künstliche Intelligenz, die dann Kindesmissbrauch darstellt, war vorher einfach legal und jetzt ist das EU-weit verboten. Und sowas finde ich einfach gut. Ja. Und für den Rest, da steht eben, ist auch wirklich das Wohl von Menschen hinter. Also wenn ich nicht weiß, wie ich die Ergebnisse von PhotoFinder einzuordnen habe, wenn das ein Bild ist von einer Person mit dunkler Haut und dann glaube, dass da die Trefferquote der KI genauso gut ist wie von einem Bild mit einem Menschen mit weißer Haut, dann gefährde ich damit Leben. Und deswegen finde ich es super wichtig, dass wenn eine solche Technologie eingesetzt wird, ich meine, wir haben ja auch einen Führerschein für Autos. Da sagt man ja auch nicht einfach, ja, setz dich rein, kaufst dir und fahr damit, sondern du musst dich ein kleines bisschen mit Verkehrsregeln und Autos auskennen. Und klar ist das wieder, fühlt es sich sehr deutsch an, wobei es jetzt ja EU, fühlt sich sehr EU an. Aber man kann das auch ziemlich niedrigschwellig abfrühstücken. Also es gibt jetzt schon ein paar Schulungen, die wahrscheinlich gesetzlich konform sind, wo man sich einfach online eine Stunde ein Video anguckt, also von denen rate ich so ein bisschen ab, aber es könnte sein, dass die gesetzlich auch standhalten und dass das ausreichend wäre. Oder man kann sogar selbst schulen, also Thyra, wenn du dich durch die Gespräche mit mir geschult genug fühlst, um die Schulung selbst zu machen, darfst du das auch machen. Also man muss da nicht irgendwie teuer was tun, sondern wenn du weißt, wie KI funktioniert und wie sich das auf die Geräte und Software bei dir in der Praxis auswirkt, und vielleicht mal den EU-AI Act quergelesen hast, dann darfst du das bei dir in der Praxis schulen und dann müsst du das einmal dokumentieren, die Zettel irgendwo ablegen und einmal im Jahr nochmal drauf gucken und dann ist die Sache auch durch. Also ich finde es gar nicht mal so schlimm.
Also jetzt müssen wir wirklich mal auf die EU-AI-Act-Schulung ein bisschen genauer eingehen. Das fliegt mir hier gerade ein bisschen davon. Was? Ich kann das einfach selber machen? Haken dran? Nein. Also es ist ja schon, also zwar noch nicht so richtig hundertprozentig standardisiert, reguliert und irgendwas, sondern für wen überhaupt ist denn jetzt erstmal diese Schulung verpflichtend? Also und du hattest ja auch gesagt, irgendwelche Fristen haben sich da auch dazu verschoben.
Ja, also verpflichtend ist es für alle, die beruflich in der EU KI in irgendeiner Form einsetzen. Und es kann schon sein, wenn die MFA ChatGPT auf dem Privathandy befragt zu, wie oft tritt denn diese Hautveränderung so gewöhnlich auf und dann mit einer Patientin drüber spricht. Das würde schon reichen. Deswegen, also ich denke, es gibt inzwischen kaum noch einen Berufszweig, wo nicht in irgendeiner Form KI eingesetzt wird. Und Dermatologen sind voll drin, weil die ja auch technische Geräte haben, wo KI standardmäßig inzwischen drin ist. Und es wird ja auch eher mehr. Also dermatologische Praxen, Kliniken, alles drin, müssen schulen und es müssen alle geschult werden, die dann in diesen Unternehmen arbeiten. Und diese Schulungspflicht gilt auch bereits seit Februar 2025. Wer es noch nicht gemacht hat, ist also über der Frist. Und momentan, und ich glaube, das wird auch so bleiben, gibt es keine klaren Aussagen dazu, wer schulen darf. Es gibt Aussagen dazu, was in den Schulungen enthalten sein sollte. Und die Person, die schult, sollte das halt können und im Zweifel irgendwie nachweisen können. Aber momentan gibt es auch ein bisschen Wildwuchs. Also es gibt Juristen, die schulen. Es gibt IT-Dienstleister, die schulen. Es gibt IHKs, die schulen. Und die dürfen das auch theoretisch alle. Die müssen halt dafür sorgen, dass sie sich in im Grunde drei Bereichen auskennen. Also einmal natürlich KI und Ethik muss erläutert werden. Also es muss ein KI-Verständnis erreicht werden durch die Schulung. Auch man muss auch nachfragen und dadurch sicherstellen, dass das wirklich verstanden ist. Es muss die Regulatorik verstanden werden, also diese Gefahrenabstufung, und es muss verstanden werden dann für zum Beispiel die niedergelassene Praxis, in welche Bereiche fallen die Hardware- und Softwaresysteme, die ich hier so habe, und was heißt das, was muss ich tun? Und genau, das Medizinische dahinter, also zum Beispiel, ich habe ja erwähnt, dass auf Bildern mit weißer Haut wurde einige der Software trainiert, einige der künstlichen Intelligenzen trainiert, die da jetzt KI-Scores zum Beispiel ausgeben, wie wahrscheinlich ist es, dass das hier bösartig ist, was wir sehen. Und da muss man dann eben dieses spezielle Wissen haben, dass man weiß, wo bestehen denn die Gefahren der Anwendung von KI in der Dermatologie konkret. Und wenn das gegeben ist, dann darf die Person schulen und dann ist das fein.
Ich habe da eine kleine Spitzfindigkeit. Du hast anfangs gesagt, selbst wenn eine MFA privat auf ihrem Handy ChatGPT hat und mit einer Patientin da irgendwie mal drüber spricht, in wessen Verantwortung liegt es, das zu wissen? Kann die Praxisinhaberin als Arbeitgeberin da überhaupt die Verantwortung übernehmen?
Da die Praxisinhaberin bereits seit dem 2. Februar 2025 verpflichtet gewesen ist zu schulen, liegt die Pflicht sowieso als Arbeitgeberin bei ihr. Wenn sie die Schulung gemacht hat und ihre MFA gesagt hat, dass sie auf gar keinen Fall ihren privaten ChatGPT-Account nutzen darf und da Patientendaten eingibt, dann ist die MFA selbst schuld und wird die entsprechenden Strafen momentan aus DSGVO erhalten. Wenn nicht geschult wurde, dann ist die Inhaberin der Praxis verantwortlich. Mhm. Auch für das, was ihre Mitarbeitenden tun, da diese nicht geschult wurden, und für die Schulung sind die Praxisinhaber und Praxisinhaberinnen natürlich zuständig.
Okay, und du hattest vorhin ja angesprochen, dass irgendwelche Fristen verschoben wurden, bis wann das jetzt denn nun wirklich erledigt sein muss.
Ja, also die Schulung muss bereits erledigt sein. Mhm. Und wer es noch nicht hat, sollte das tun. Gute Nachrichten für die, die es noch nicht getan haben. Die Behörden in Deutschland sind noch nicht aktiv am Überprüfen, weil sie noch nicht fertig sind, damit sich zu sortieren, wer eigentlich für was genau zuständig ist. Das heißt, aktive Überprüfungen werden erst wahrscheinlich 2027 passieren. Und die Transparenz- und Kennzeichnungspflichten, zum Beispiel für Nutzung von KI-Bots zur Terminvergabe und Ähnlichem, das wird dann auch in den Schulungen erklärt werden müssen, die ist in 2 Monaten, also im August 26 dran. Da muss das dann umgesetzt werden. Und in 2027 kommt dann die ganzen Gesetzgebungen, die sind verschoben worden, zur Betreiberpflicht. Betreiber ist so ein Begriff aus dem EU-AI-Act. Jeder, der in irgendeiner Form KI einsetzt, ist Betreiber. Es gibt dann auch noch die Anbieter, das sind so OpenAI und so weiter, also die Firmen, die das herstellen, oder auch Photofinder. Und wer es anwendet, in irgendeiner Form nutzt, ist automatisch Betreiber. Da kann man sich auch nicht irgendwie von ausschließen und sagen, ja, nee, mach ich nicht. Wenn wir in irgendeiner Form KI einsetzen, sind wir Betreiber, haben Betreiberpflichten, und je nachdem, ob das dann Hochrisiko oder ein geringes Risiko ist, haben wir verschiedene Pflichten zur Dokumentation und dazu, das transparent zu machen. Also ist ja schon angeklungen, dieses muss ich meinen Patienten mitteilen, dass sie jetzt von KI behandelt werden. Ja, genau, diese Transparenzpflichten werden dann auch scharf geschaltet. Und je höher das Risiko der Anwendung, also je wahrscheinlicher oder je eher es sein kann, dass daraus dann eine Gefahr für die Gesundheit entsteht, also zum Beispiel eine zu frühe oder eine zu späte Behandlung entsteht, Terminvergabe kann das auch schon sein, desto mehr Pflichten gibt es zur Dokumentation und Transparenz. Das dann aber erst 2027. Also noch ein bisschen. Ja.
Wieder eine Spitzfindigkeit zur Transparenzpflicht. Reicht es, wenn ich an meine Praxistür dran schreibe, in dieser Praxis wird KI eingesetzt, und das gilt dann einfach pauschal, oder muss ich bei jedem Einsatz explizit sagen, Achtung, lieber Patient, liebe Patientin, ich verwende jetzt ein Gerät, welches KI beinhaltet?
Eher Zweiteres. Aber da müssen wir halt auch noch sehen, was die Gesetzgebung so sagt. Was in den Unterlagen soweit drinsteht, ist, dass es verständlich ausgedrückt sein muss. Also es darf zum Beispiel nicht, wie bei Arzneimitteln, auf einem Beipackzettel, den niemand liest, der viel zu klein gedruckt ist und außerdem unverständlich ist, schon wegen der Sprache. Also das darf jedenfalls nicht, das ist schon klar. Es muss verständlich ausgedrückt werden und adressatengerecht. Also es muss für die Patientin und den Patienten verständlich sein. Also auch in sinnvoller, einfacher Sprache. Und der Person, um die es geht, muss in dem Moment klar sein, dass KI angewendet wird. Wenn das durch einen großen Sticker auf der Eingangstür klar wird, möglich. Besser sicherlich, um es wirklich klar zu machen, wenn dann eine Software zum Beispiel Terminbuchungen durchführt oder automatisierte Briefe zur Nachsorge verschickt werden, wo dann eingegangen wird, auf was die Leute tun sollen, dass dann einfach kurz ein Disclaimer dazu kommt. Diese Nachricht wurde automatisiert durch KI erstellt. Wenn Sie möchten, dass ein echter Mensch sich mit Ihnen beschäftigt, schreiben Sie bitte zurück.
Ich könnte noch 1000 Spitzfindigkeiten hier ausgraben. Mir fallen so geile Sachen.
Ja, aber glaub, wir können das Ganze jetzt noch mal überarbeiten zusammen.
Pass auf, eine Spitzfindigkeit.
Der Innovationsbremse, ne?
Genau. Aber eine Spitzfindigkeit habe ich noch. Du sagst, es muss adressatengerecht sein. Also ich muss dafür sorgen, dass mein Patient das versteht. Ist das nur Bringpflicht des Arztes und der Ärztin oder hat der Patient hier auch eine Hohlpflicht? Ich spiele darauf an, dass jemand in meine Praxis kommt und 0,0 Deutsch spricht. Einfach gar nicht.
Keine Hohlpflicht. Nee, ist eine Bringpflicht, weil du diejenige bist, wenn du die Praxis leitest, die KI einsetzt und damit dann den Patient, der Patientin, die einfach nur Arzt sehen möchte, der auf Haut guckt, die können damit nicht rechnen, dass KI eingesetzt wird. Deswegen ist es eine Bringpflicht von dir. Aber wo du gerade sagst, andere Sprachen, dafür taugt eine KI natürlich auch wunderbar. Mit DeepL und Ähnlichem kannst du ja alles übersetzen und dann einfach kurz den Hinweis hinzufügen, diese Übersetzung wurde durch künstliche Intelligenz erstellt. Und auch da gibt es in der Schulung wieder Punkte, weil auch Übersetzungen so ein paar Punkte haben, wenn sie durch KI durchgeführt werden, wo so ein paar Trainingsdaten Dinge drin sind, auf die hingewiesen werden muss. Aber ja, KI hilft da, aber du musst auf KI tatsächlich hinweisen und deswegen auch, wenn man diese Schulung macht, man muss auch zum Beispiel einer Praxisleitung, einer MFA und einer Ärztin unterschiedliche Informationen natürlich mitgeben. Für die eine Gruppe ist der eine Teil relevant und für die andere nicht. Und das muss dann auch adressatengerecht durchgeführt werden.
Mhm. Jetzt hast du ja so ein paar Inhalte schon skizziert und auch bis wann bestimmte Fristen laufen, was wann erledigt sein soll. Ist schon klar, was passiert, wenn jetzt diese Überprüfungen beginnen und jemand hat das bis dahin nicht erledigt? Womit muss man rechnen?
Ja, also erstmal, wo kein Kläger, da kein Richter. Also stichprobenartige Prüfung wird es möglicherweise geben, aber da die Behörden da noch nicht so ganz weit sind und noch nicht so dass alles klar ist, wird das noch ein bisschen dauern, aber es ist schon festgelegt, wie die Rahmen sind für die Strafen. Und also wenn man zum Beispiel verbotene KI-Praktiken einsetzt, also vollkommen in die Luft gesponnen, ihr habt Bilder von euren Patientinnen und benutzt eine verbotene KI-Methode, um die dann auszuziehen und ins Internet zu stellen, dann zahlt ihr 35 Millionen Euro oder 7% eures Jahresumsatzes. Oder für mittelständische Unternehmen, und das werden wohl alle Arztpraxen sein, gilt immer das geringere Maß, also 7% Jahresumsatz oder die 35 Millionen. Die Verstöße gegen die Hochrisikobetreiberpflicht, also das, was dann 2027 einsetzt, da sind wir, wenn das also nicht richtig gemacht wird und dann jemand zu Schaden kommt, bei 15 Millionen Euro oder 3% Jahresumsatz. Und falsche Angaben gegenüber Behörden werden dann auch scharf geschaltet. Das sind 7,5 Millionen Euro oder 1% des Jahresumsatzes. Ja, also das sind schon happige Strafen. Wir können aber auch sehen bei DSGVO, da ist das ja auch ähnlich mit sehr hohen möglichen Strafen und dann auch am Jahresumsatz nochmal. Und da wurde jetzt gerade auch eine Strafe in Italien über 50.000 Euro verhängt. Also die Strafmaße werden bisher meines Wissens nicht richtig ausgereizt. Also ich will jetzt hier keine Panikmache betreiben. Ich glaube, wenn sich eine Arztpraxis informiert und nicht groben Unfug treibt und eine Schulung dann auch bei Zeiten mal mitmacht, dann sind die Praxen auch sicher. Aber im dümmsten Fall, also wenn es wirklich blöd läuft, man diese Schulung nicht macht, man dann dann wird man eben auch als fahrlässig dann eingestuft und dann kann man sogar, also Verletzung des Arztgeheimnisses, wenn man dann Patientendaten in ChatGPT eingäbe und die auf einem Server in den USA landen und das rauskommt, dann ist DSGVO verletzt, dann ist das Arztgeheimnis verletzt und dann kann das sogar Freiheitsstrafen und richtig hohe Geldstrafen nach sich ziehen. Dann kann es auch sein, dass die Berufshaftpflicht nicht greift, weil sie sagt, naja, du hast dich nicht geschult. Da sind wir jetzt raus. Also man könnte Szenarien malen, in denen das alles ganz schlimm ausginge. Realistisch sind die nicht.
Nee, aber apropos Berufshaftpflicht, da müsste man vielleicht auch nochmal nachhaken, ob man diesen Passus jetzt mal ergänzt. Der ist sicherlich bei vielen Kollegen natürlich nicht bei Berufseinstieg da drin gewesen. Und das müsste man sicherlich auch nochmal überprüfen. Aber du hast jetzt auch ein paar Horrorszenarien aufgeführt, aber du hast vorhin auch wirklich Brücken gebaut und gesagt, fangt doch erstmal an, euch damit zu beschäftigen innerhalb der Praxis und das zu analysieren. Das ist ja auch total sinnvoll und aber sehr, sehr sinnvoll, jetzt auch von dir nochmal die Fristen und Daten zu hören, zu denen das geschehen muss und hätte geschehen müssen.
Geschehen hätte haben sollen,
genau, wenn man es sich damit auseinandergesetzt hätte. Nein, das ist ja auch der Sinn, warum wir heute mit dir darüber sprechen, weil wir das eben für ein top aktuelles Thema auch halten und uns auch gerne damit bei UDERM und WVDD weiter auseinandersetzen wollen. Das hatten wir auch im letzten Mal, glaube ich, schon das Thema, der, was du eben angesprochen hast, auch der Diskriminierung von KI, das eben falsch trainiert wurde oder sehr einseitig trainiert wurde. Jetzt, wenn man dermatologisch guckt, auf heller und auf dunkle Haut und dass deshalb auch Fehldiagnosen gestellt werden. Vorhin haben wir gesagt, es könnte unethisch sein, eine gute KI dem Patienten vorzuenthalten, aber es könnte eben auch unethisch sein, sozusagen nicht den Bias zu kennen und zu erkennen. Und dann ist meine Frage eigentlich noch, und das ist ja unabhängig von diesem Act jetzt, wer haftet denn eigentlich dafür? Also ist es der Hersteller des Gerätes? Muss der darauf aufmerksam machen, der das anbietet, oder der Nutzer und der Anwender? Und ich glaube, ich weiß die Antwort, aber sagst du doch.
Ja, sorry, wahrscheinlich hat dein Bauchgefühl schon gesagt, dass mal wieder die Betreiber verantwortlich sind. Es hängt auch wieder mit der Schulungspflicht zusammen, weil wenn man geschult ist, dann kennt man genau dieses Problem. Die KIs geben ja auch nur das wieder, was sie in ihren Trainingsdaten gesehen haben. Und die meisten Bilddaten, die wir haben, sind von alten weißen Männern. Und deswegen funktionieren die meisten Systeme einfach am besten für alte weiße Männer. In der Dermatologie noch ein Ticken anders, da sind zumindest also bei Hautdaten ist das dann nicht ganz so relevant, dass das Männer waren. Aber zumindest die Hauttöne. Und sowas müsst ihr als Betreiberinnen und Betreiber wissen. Und wenn ihr euch dann aber geschult habt und dann vor allem auch Human Oversight durchführt, also noch so ein schöner Fachbegriff. Ihr müsst ja letztlich immer die Ergebnisse prüfen. Diese Plausibilitätsprüfung, die wird nicht genommen. Letztlich dürft ihr nicht blind einer KI-Empfehlung, einem Score folgen, sondern das ist auch ganz wichtig für die Haftungsfrage. Ihr sollt immer noch mal drauf gucken. Ihr müsst immer noch mal drauf gucken und am besten dann auch dokumentieren. Ich habe den Score geprüft. Und er sieht sinnvoll aus. Also dieser Satz kann euch vor Gericht die Beweisumkehr einfach ersparen. Und deswegen Schulung machen, immer noch mal selbst drauf gucken. Und dann seid ihr deutlich besser aufgestellt, was die Haftungsfrage angeht. Dann kann es sein, dass man den Betreiber wirklich anguckt und nachfragt, naja, waren die Daten, auf denen geschult wurde, vielleicht auch sehr einseitig, sehr biased. Der Patient, die Patientin ist natürlich nicht schuld.
Nee, und aber was eigentlich wieder ganz schön ist, wir haben das jetzt so immer auf diese Begriffe Schulung und Betreiber und so Anwender und so runtergebrochen, aber so ist es ja auch im Alltag und so ist es ja auch das, wie wir uns das wünschen, den Einsatz von KI, dass man sagt, das ist ein Tool, ein Hilfsmittel, was wir zu Rate ziehen und im Endeffekt dann setzen wir uns hinterher, gucken uns das nochmal an, besprechen das mit dem Patienten, das sagt die KI, das denke ich und bei Ihnen sieht es jetzt so aus und die und die Entscheidung schlage ich jetzt vor. Und dann, das ist das Thema, gibt es ja häufig, dann ist es natürlich auch ein total, ich sag mal, auch schöner und hilfreicher und sinnvoller Einsatz. Und dann ist auch dieses Thema wieder so ein bisschen vom Tisch, dass der Patient jetzt nur noch mit KI zu tun hat, sondern dass im Endeffekt doch der Arzt mit dem Patienten nochmal dieses bespricht. Und dann weiß der Patient gar nicht, ist der jetzt geschult und hat diese ganzen, wer ist jetzt Anwender und Betreiber und so weiter und Hersteller. Das ist, glaube ich, dann wird es auch wieder ein bisschen menschlicher, das Ganze.
Ja, genau. Ist, ne? Also das ist ja auch, warum ich das Thema so liebe und so gerne auch drüber spreche, weil wir können so eine Utopie oder eine Dystopie haben. Also die Utopie hast du gerade geschildert, dieses Ärztinnen und Ärzte werden so ein bisschen unterstützt. Also die KI ist dann wie ein sehr guter Praktikant oder eine zusätzliche Kraft, die einfach so ein bisschen Arbeit beschleunigt. Aber ihr seid immer noch diejenigen, die die Kompetenz haben am Ende. Also in technisch, in den KI-Terms reden wir dazu Human Oversight. Also ein Mensch muss immer noch mal drauf gucken. Oder auch Human in the Loop ist auch so ein Begriff, der da verwendet wird. Also die Menschen müssen immer irgendwie diesen Kreis der Entscheidung drin sein. Nie nur KI. Und wenn dann aber so ein paar dieser immer wiederkehrenden Arbeiten abgenommen werden von KI, beschleunigt werden, dann habt ihr wieder mehr Zeit, um wirklich mit den Menschen zu reden und dann vielleicht auch ein paar von den Begriffen länger zu erklären, sodass ich hinterher nicht googeln muss, sondern dass du mir das dann schon erklärt hast, weil du mehr Zeit hast, weil die Vor- und Nachbereitung dir von Tools abgenommen wird.
Ich glaube, das kann man generell mal als Fazit für all diejenigen aufgreifen, die so Angst auch davor haben, macht die KI uns jetzt überflüssig, in welchem Beruf auch immer, das wird ja in ganz vielen Sparten befürchtet, sondern man kann einfach zusammenfassend sagen, wir haben so viele Engpässe, wir haben so viele Engpässe in Kapazitäten auch und wir nutzen doch bitte jetzt als erstes mal die KI, uns da einfach diese Monkey Work, sagen wir ja, also diese Fleißarbeiten abzunehmen, diese da, wo sie wirklich gut drin ist und wir als Menschen können uns dann einfach auf die Sachen konzentrieren, für die Ärzte und Ärztinnen zum Beispiel aktuell einfach auch zu wenig Zeit haben. Ich finde das eigentlich eine total schöne Botschaft.
Christine, apropos Mensch, wir haben jetzt einen ganz schönen Schlag gemacht über die letzte Stunde und wir wollen den Menschen, Kerstin, auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Kerstin, du hast uns die Fragen, die wir heute hatten, schon wirklich schön beantwortet und Christine, du hast noch ein paar Fragen in unserem Wordrap an Kerstin.
Ich wollte es gerade sagen, wir haben doch immer noch einen Wordrap in unserem Podcast. Kerstin, das Schema kennst du ja schon, da können wir gleich einsteigen. Bist du bereit?
Ja, das hat schon mal nicht funktioniert mit mir, ne?
Ach, je mehr Geschichten daraus entstehen, desto besser. Ich lege einfach mal los. Oh Gott, ja, gleich der erste Wordrap macht mir einen Knoten in die Zunge. Was habe ich mir da vorgenommen? Stacked Flask mit Persillesauce oder Kartoffelpuffer? Du darfst dazu auch was erklären, bitte.
Genau, das kommt wahrscheinlich daher, dass ich ja vor 2 Jahren nach Dänemark umgezogen bin, ausgewandert. Und Stay of Last mit Persillesauce ist ein dänisches Nationalgericht. Und ich versuche natürlich, mich hier kulturell einzupassen, aber da kann ich dir tatsächlich gerade eine konkrete Antwort geben. Selbstgemachte Kartoffelpuffer aus der Pfanne jederzeit.
Bestes, okay. Auto oder Bahn?
Ach, beides schlimm gerade. Mein Auto ist ständig kaputt, aber hier in den regionalen Gegenden, also so um Flensburg rum, Schleswig-Holstein und auch der Süden Dänemarks, ist halt mit Öffis echt schlecht ausgebaut und ohne Auto kommt man hier leider kaum durch. Also deswegen muss ich sagen, momentan leider, leider Auto.
ChatGPT oder Copilot?
Eigentlich so weder noch. Als Ethikerin möchte ich hier antworten, zum Beispiel Le Char von Mistral, also europäische Lösung, möglichst eben nicht so viel andere amerikanischen Konzerne geben. Und gerade wenn man mit Daten von Kundinnen und Kunden arbeitet, auf gar keinen Fall. Aber ich benutze natürlich sehr gerne alles, weil ich mit allen gerne mal rumspiele und es ausprobiere. Also kann ich auch nur raten, alles mal ausprobieren.
Kuhmilch oder Hafermilch?
Hafermilch. Das war leicht.
Patientin in Dänemark oder Patientin in Deutschland?
Ja, das ist wieder deutlich schwieriger, weil beide Systeme haben wirklich Vorteile. Ich liebe in Dänemark die Digitalisierung. Also, als ich ja schon erwähnt, dass all meine Daten hier digital für mich zugänglich sind und ich kann alle Befunde sehen, alle Bilder sehen. Es ist alles an einer Stelle. Es ist sicher. Ich kann Termine online buchen. Und hier bekommt man auch sofort Ärzte zugewiesen. Also in Deutschland ist es ja teilweise schwierig, nach dem Umzug überhaupt wieder einen Hausarzt oder eine Gynäkologin zu finden. Und das ist in Dänemark nicht so. Aber dafür ist auf der deutschen Seite die Facharztgröße höher und auch die freie Arztwahl hat natürlich was. Also wie auch wieder so ein, naja, es kommt drauf an. Und momentan bin ich eher noch, also ich darf ja momentan beide Systeme nutzen, da ich auch für beide zahle. Momentan nutze ich vor allem auch aus Sprachbarrieregründen eher noch das deutsche System, aber ich probiere das dänische schon viel aus.
Du hast es ja gerade schon erwähnt. Also erstmal danke für die Antworten, die mehr in die persönliche Ebene ging. Du hast gerade schon erwähnt, du lebst mittlerweile schon seit 2-3 Jahren in Dänemark und hast jetzt auch gerade schon den deutlich höheren Digitalisierungsgrad in diesem Land mit so, in so einem Halbsatz erwähnt. Wie gehen die Dänen insgesamt mit KI und ja mit KI zum Beispiel um, worüber wir jetzt ja auch gesprochen haben? Ist das vergleichbar mit Deutschland oder sehr anders?
Ist überhaupt nicht vergleichbar. Also klar, die haben ähnliche Themen, die müssen jetzt auch den EU-AI-Act umsetzen, aber die gehen da ganz anders rum. Die haben Digitalisierung jetzt schon viele Jahre hinter sich. Also es wurde eingeführt überall und auch im Gesundheitssystem, im Banking. Also hier zahlt keiner mehr mit Bargeld. Also selbst auf dem Flohmarkt hält dir dann die 70-jährige Nachbarin einfach ihr Handy entgegen und du kannst einen Code einscannen und dann über Mobile Pay, über so eine wunderschöne App, kannst du dann einfach die Schuhe, die du ihr abgekauft hast, für 10 Kronen bezahlen. Also es ist vollkommen durchdigitalisiert und ich finde, das ist eine wirkliche Erleichterung, weil ich alles auch digital dann an einem Ort jeweils bekomme. Also ich habe dann meine Behördenpost in einem Postfach, das nur dafür da ist. Ich habe eine App, wo ich dann meine ganzen Gesundheitsdaten sehen kann. Ich kann digital zahlen. Also ich finde es so erleichternd, vielleicht auch, weil ich mit Papier nicht so gut bin und das dann beim Umzug ständig verloren geht. Und da die Dänen das jetzt schon so lange gewohnt sind, denke ich, und die Vorteile davon sehen, die sie ja selbst auch haben, nichts geht verloren, ich kann alles noch nachgucken, haben sie sich so dran gewöhnt, dass sie jetzt, also ist mein Eindruck, eher fragen, ja, wie machen wir denn das und was bringt mir persönlich denn das? Und nicht so sehr, wie ich es in Deutschland eher empfinde, auch was soll das denn jetzt? Und nö, das will ich nicht. Also es ist eine mehr so eine Haltung von, ja, okay, gucken wir uns mal an, wie mache ich das jetzt? Was bringt mir das? Und nicht so ein ablehnendes. Und das verführt mich sehr angenehm.
Verführt so eine Offenheit und ja auch dieser wahnsinnige Fortschritt in dem Bereich vielleicht auch ein bisschen mehr zur Leichtsinnigkeit, wenn man einfach das alles so cool findet und ja auch schon so daran gewöhnt ist?
Ja, könnte es sein. Ich glaube aber eher, dass es zu mehr digitaler Souveränität führt, weil sich ja auch damit beschäftigt wurde. Also was ich sehe ist, es gibt ja so Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel Facebook. Und in Dänemark funktioniert
das nicht. Piepsen wir raus, das Wort.
Ja, es gibt hier nichts ohne Facebook. Man verkauft seine Sachen darüber, man organisiert Meetings, alles, was in der Kommune passiert, wird da reingestellt. Und die Älteren, Däninnen und Dänen sehe ich aber, gehen damit vernünftig um. Also sie schreiben dann nicht versehentlich in so einem öffentlich auf ihrer Wall für alle public zugänglichen Leute, hallo mein lieber Neffe, viele Grüße zu deinem Geburtstag und hier sind meine Kontodaten, sondern sie wissen eben, also auch die ältere Generation weiß, was öffentlich sichtbar ist und was nicht. Also ich sehe viel weniger hier in Dänemark solche Datenfauxpas oder solche Fehlkommunikation. Ich glaube, weil sie sich damit beschäftigen und weil sie es auch nutzen. Und wenn man keine geringere Berührungsängste hat und dann mal ausprobiert und sich zeigen lässt, kann man damit, denke ich, ja auch besser umgehen. Während wenn man sagt, so nee, ich will das auf gar keinen Fall, das ist alles böse, böse, böse. Und wie anfangs mit der KI gesagt, es ist dann aber doch irgendwo in deinem Alltag und so ganz drumherum kommst du nicht. Und dann musst du es irgendwie nutzen, sei es bei der Arbeit oder weil die Enkelin dann einfach drauf besteht zu FaceTime. Und dann weiß die Person plötzlich gar nicht, gebe ich jetzt gerade was öffentlich ein, für alles sichtbar? Oder ja, Enkeltricks und so weiter. Also ich habe den Eindruck, aber das ist vollkommen anekdotisch und persönliches, dass die denen und denen da einfach deutlich fitter sind.
Kerstin, das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem, ich sag mal, freiwilligen Kompetenzerwerb. Einfach weil man das langsam und positiv lernt, sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur mit, das ist jetzt die Pflicht und das ist die Schulung und das, was ist die Strafe. Trotzdem wird es wahrscheinlich ist ein Mittelweg so, aber ich hoffe, dass wir da als Gesellschaft hinkommen, dass man Freude hat, solche Kompetenz zu erwerben. Und trotzdem möchte ich dich noch fragen, wo du schon mal da bist, denn unser Podcast heißt ja, wo ich schon mal da bin. Ich habe eigentlich zwei Fragen an dich. Also zum einen, wenn du eine, jetzt sind wir wieder bei Regeln in Deutschland, wenn du eine KI-Regel aufstellen dürftest, welche wäre das?
Für die KI oder für ja, die für Menschen? Den,
also wenn
KI?
Du deinen AI-Act sozusagen, wenn du das formulieren dürftest, was würdest du da formulieren?
Oh, ach toll. Ganz viel Macht für mich. Ein bisschen langweilige Antwort. Ich finde das gar nicht so schlecht, was da drin steht. Also ich würde mir wünschen, dass es schnell jetzt konkretisiert wird. Also für den Medizinbereich wurde es jetzt teilweise schon konkretisiert, dass da eben viel auch an bereits bestehende Gesetze angedockt wurde und es dann nur ergänzend ist, also zum Beispiel MDR-Konformität, dass das dann alles in den Hochrisikobereich fällt. Aber zum Beispiel, was jetzt in diesem Omnibus auch nachgezogen wurde, dass diese sogenannten Nudifier-Apps, also die ganzen Bilder aus Grog und so, dass das verboten ist. Also ich glaube, da sitzen gar nicht mal so bescheuerte Leute dran. Ich glaube.
Ja, das ist schön. Das führt nämlich zu meiner zweiten Frage. Denn meine zweite Frage war eigentlich, du hast gesagt, wir könnten das schon machen, aber kann man dich auch buchen für eine Schulung?
Was für eine schöne Frage. kann man natürlich. Ich gebe euch auch gerne sonst nochmal Tipps für die Shownotes, wo man auch sonst Videos gucken kann und dann eben Teil der Schulung selbst machen muss. Aber klar, also sprecht mich gern an. Ich wenn ich über KI reden darf, freue ich mich immer.
Wir packen deine Kontaktdaten. Wir packen auf jeden Fall deine Kontaktdaten in die Shownotes, nur zur Info oder aus Interesse. Wie lange dauert so eine Schulung? Kann man das dann auch virtuell machen oder bist du dann nur in deinem Einzugsbereich für sowas verfügbar?
Achso, nee, klar, das geht natürlich auch digital.
Selbstverständlich.
Also ganz grob, es kommt natürlich immer darauf an, was wird an KI genutzt, wie viel KI wird genutzt, wie anspruchsvoll ist das, wie viele Leute arbeiten auch in dem Unternehmen, das geschult werden soll. Aber ganz grob, einen halben Tag kann man mit rechnen. Müssen auch nicht immer alle da sein. Also man muss erstmal im Grunde eine Bestandsaufnahme machen. Was für Software, Hardware wird eingesetzt? Wie viele Leute gibt es? Welche Daten? Mit was wird so umgegangen? Und dann müsste man da dann gucken, dass man einmal die Praxisleitung, die hat so ein paar andere Themen noch. Also wo werden die Daten gespeichert und sowas? Wer kommt daran? Und dann auch, wie wird das Zertifikat zur Schulung dokumentiert und die Schulungspflichten und solche Sachen. Und dann die MFAs und die Ärztinnen und Ärzte. Und das wäre dann, also für Ärztinnen und Ärzte würde ich sagen, kommt man mit 2 Stunden auch durch, denen dann zu erklären, wie das funktioniert. Aber so ein halber Tag würde ich grob sagen. Man kann es natürlich auch noch länger machen, wenn dann jemand noch ein bisschen mehr digitalisieren möchte, zum Beispiel auch vielleicht ein Terminbuchungssystem mithilfe von KI einführen möchte und sowas. Dazu berate ich natürlich auch sehr gerne, wie kann man KI toll einsetzen, und dann wird es entsprechend länger dauern. Aber eine sinnvolle Schulung, die alles legal abdeckt und auch wirklich in die Lage versetzt, sinnvoll mitzudenken, würde ich sagen, grob ein halber Tag, und geht natürlich auch digital.
Und die hat am Ende dann ein Zertifikat für jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin. Genau, darauf sollte man achten, dass man das bekommt.
Ja. Und da muss auch drin enthalten sein, was geschult wurde, also welche Inhalte drin waren. Und das muss dann auch abgelegt werden und wie bei DSGVO ähnlich auch aufgefrischt werden. Bei KI nochmal wichtiger, finde ich auch, weil KI ja auch ein selbstlernende Komponenten hat, sich auch verändern kann und momentan super schnell auch ständig verändert. Also müsste man sich dann auch jährlich angucken. Es gibt auch, also natürlich Schulungen, die sind deutlich kürzer, wo man dann nur eine Stunde ein Video gucken muss. Ich würde aber sagen, dass das nicht unbedingt dem Gesetzeswunsch entspricht. Also man muss zumindest verstehen, wo in der Praxis ist KI, bin ich Betreiber oder Anbieter, ist das Hochrisiko oder ein geringes Risiko. Also diese ganzen Eingruppierungen müssen eben wirklich auf die Praxis angewendet werden. Und dafür sollte man sich schon so ein bisschen Zeit nehmen und das auch konkret angucken, was ich dann zum Beispiel mit einem Fotofinder-Score mache oder was ich in eine Praxissoftware eingeben darf. Solche Sachen.
Super. Also Kerstin, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, das Ganze mit uns schon mal so ein bisschen zu besprechen und aufzudröseln. Hat total Spaß gemacht wieder und also ich glaube einfach, du warst auch nicht zum letzten Mal bei uns.
Ich ahne sowas auch.
Das waren höchstens jetzt 10 Minuten, die wir gesprochen haben. Ich glaube, dass, nee, dass das länger war.
Nee, wir müssen echt auf die Uhr gucken. Nee, wir müssen echt auf die Uhr gucken und sind damit quasi jetzt erstmal leider am Ende unserer Zeit angekommen. Also auch von mir ganz, ganz lieben Dank. Auch, dass wir wieder Gelegenheit hatten, mit dir zu sprechen und für deine ganz vielen tollen Ausführungen zu diesem dann doch recht brisanten und wichtigen Thema. Also hier auch nochmal der Aufruf an alle unsere Hörerinnen und Hörer, sich damit wirklich jetzt aber endlich echt mal auseinanderzusetzen. Wie gesagt, wir schreiben alle wichtigen Infos in die Shownotes rein, wie man dich kontaktieren kann, wenn man dazu weiterführende Fragen hat oder mit dir zusammenarbeiten möchte. Du hast bestimmt, wie ich dich kenne, auch wieder eine kleine Liste an Quellen und Literaturempfehlungen vorbereitet, die wir da auch reinkopieren.
Ja,
die 14 Seiten, die 14 Seiten vom letzten Mal. Und das packen wir da alles mit rein. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen, vielen Dank an euch beide, auch an dich, Thyra. Und vielen Dank an unsere Zuhörer.
Christine.
Danke, ja, gerne. Danke auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und ich sage schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion: Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer: Christine Rosenow. Executive Producer: Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt: Christine Rosenow.